Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Politischen Pausen-Podcasts. Heute mein Gast Lisa Frerichs. Sie ist seit April 2023 stellvertretende Sprecherin des Berliner Senats und Sprecherin der Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Sie war zuvor 2021 bis 2023 Sprecherin des Berliner Senats. Schön, dass wir heute miteinander ins Gespräch kommen, liebe Lisa. Wir sprechen über das Spannungsfeld Beruf und Familie und deshalb darf ich auch ergänzen, dass du Mutter eines Sohnes bist.
Das ist richtig. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ja, warum ist diese Information so wichtig? Weil wir über Lebens- und Karriereplanung, insbesondere junger Frauen, heute miteinander sprechen wollen. Denn du verbindest ja ein Lebensmodell, was, ich will nicht sagen ungewöhnlich ist, aber bestimmt herausfordernd ist. Und da wollen wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Aber zunächst würde ich vielleicht mit ein paar Zahlen anfangen. Nämlich nach der vierten Auflage der Vermächtnisstudie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und die Erhebung ist aus dem Jahr 2023, sehen wir, dass die Bedeutung von Kindern in der persönlichen Lebenslage oder Lebensplanung vieler junger Frauen deutlich abnimmt und dass jüngere Frauen in den nachfolgenden Generationen immer mehr dazu raten, den eigenen Kindern weniger Wichtigkeit einzuräumen. Und das ist etwas, was ich als Befund, als Beobachtung doch einerseits sehr alarmierend finde. Und auf der anderen Seite könnte man ja fragen, aha, sind die jüngeren Generationen der Frauen also egoistischer, als es früher der Fall war? Und da würde ich ad hoc sagen, nee, sondern wenn man dann tiefer in die Studie hineinliest, dann sieht man, dass da nur eine höhere Gerechtigkeitssensibilität ist, weil man eben sieht, dass junge Frauen im Privatleben häufig oder im privaten Bereich häufig mehr Sorgearbeit übernehmen, einen höheren Mental Load haben und das als eine starke Ungerechtigkeit erleben und dass in der Arbeitswelt wiederum es gerechter zugeht, weil dort die Regeln klarer sind und deswegen auch die Arbeitsverteilung eben, ja, man könnte sagen, vertraglich geregelt ist, was im häuslichen Bereich eben nicht der Fall ist. Einerseits sehen wir, dass junge Frauen heute über ein höheres Bildungsniveau als Männer verfügen, dass sie also super ausgebildet sind und sich das auch wirklich auf Lebensentwürfe, auf Karriereplanung und Ähnliches auswirkt. Und auf der anderen Seite sehen wir die sogenannte Retraditionalisierungsfalle, ein schwieriges Wort, wo nach der Geburt des ersten Kindes im Grunde genommen, ja, man könnte sagen, so der Rückfall in eine traditionelle Arbeitsteilung zu beobachten ist. Ja, und da würde ich dich mal fragen, kommt dir das bekannt vor? Und wie erlebst du das so in dem eigenen, vielleicht ja auch Spagat, Arbeit, Beruf? Du hast einen sehr fordernden, herausfordernden Beruf, wo man, wenn man jetzt als Pressesprecherin und als Chefin in einem relativ großen Team arbeitet und so eine verantwortungsvolle Aufgabe übernimmt, vielleicht wirklich ja jeden Tag auch merkt, dass man an seine Grenzen kommt. Vielleicht sagst du aber auch, bei uns ist das alles so easy und vielleicht sogar vertraglich geregelt, dass dich das gar nicht überfordert. Kannst du da mal so ein bisschen Einblick in eure persönliche Situation bringen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, du hast alles angesprochen, was mich und also alle, die ich kenne in meinem Umfeld, die das betrifft, auch angeht. Also das Es wäre sicherlich, ich würde fast die These aufstellen, es wäre sicherlich einfacher, wenn man in einer der beiden Welten unterwegs ist. Also man ist entweder Mutter und zu Hause oder man ist Vollzeit berufstätig. Ich glaube, für beide Bereiche sind die Regeln dann klar und unübersichtlich wird es, wenn beide Bereiche zusammenkommen. Und natürlich, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, das wäre in meinem eigenen Leben oder in all den Leben, die ich in meinem Umfeld kenne, aus ganz unterschiedlichen Kontexten, also auch Menschen, die einen ganz anderen Beruf machen als ich, wäre das anders. Und ich muss vielleicht auch vorausschicken, ich gehöre ja durchaus zu einer etwas selteneren Spezies offensichtlich, weil als ich mich vorbereitet habe auf diese Folge, habe ich mal mir angeschaut, wie viele Frauen arbeiten eigentlich Vollzeit, wenn sie ein Kind unter 3 haben. Und es sind 11%. Und dann sind es wieder nur 6%, wo beide Elternteile Vollzeit arbeiten. Und das trifft auf meinen Mann und mich zu. Also damit gehören wir halt zu einer absoluten Minderheit. Und das hat natürlich seine Gründe, weil das einfach ein logistischer und organisatorischer Mehraufwand ist, den man hat und den man einfach auch wollen muss. Das ist so. Also definitiv. Das ist im praktischen Leben eine große Herausforderung. Es geht. Also kann ja vielleicht aus meiner persönlichen Situation sagen, das geht, weil ich auch eine Chefin habe, die selber Mutter ist. Das erleichtert das definitiv, die ein Verständnis dafür aufbringt. Aber ich habe halt auch einen Job, der sehr stark von externen Kontakten abhängt. Und wo es schwierig ist zu sagen, heute habe ich den Tag, wo ich meinen Sohn von der Kita abhole, der ist halt anderthalb, also der ist halt auch wirklich noch recht klein. Und ich bin jetzt ab 16 Uhr nicht mehr erreichbar oder gehe nicht ans Handy. Das kann ich mir in meinem Job nicht leisten, das ist so. Und das trotzdem zu versuchen, das mache ich jetzt. Meine Elternzeit ist letzten Oktober zu Ende gegangen und jetzt haben wir Sommer und ja, seitdem versuche ich das.
Ja, ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge auch viel nach Zahlen geschaut, aber gerade vor ein paar Tagen kam dann auch eine Nachricht rein, wo nämlich das Spiegel-Magazin titelt, Kind, Job an allen Fronten abliefern zu wollen, das ist utopisch. Und da geht es um eine Fernsehmoderatorin, die lange Zeit vor der Kamera stand und Sendungen moderiert hat, die Mutter ist und gesagt hat, ich kann nicht mehr auf beiden Ebenen top sein und deswegen habe ich mich jetzt für die Kinder entschieden und die jetzt das Fernsehbusiness verlässt. Jetzt ist das sicherlich als Pressesprecherin nochmal ein bisschen was anderes, aber letztlich ist es ja auch ein Job, der viel mit Öffentlichkeit zu tun hat. Und vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen persönlich auch schildern, wie das in den letzten 8 Monaten war. Das sind ja jetzt nicht wie bei ihr, glaube ich, waren es 20 Jahre oder kürzer, länger, plus minus, aber selbst jetzt ein knappes Jahr in dieser Vollzeit mit ohne Ende, das ist ja letztlich auch genau die Herausforderung. Und auf der anderen Seite eben vielleicht auch dieses permanent schlechte Gewissen, dass man eben sagt, man wird zu Hause gebraucht und da wird auch die volle Aufmerksamkeit gebraucht von einem kleinen Kind mit 1,5 Jahren, hast du gesagt, der ja nun mal auch das Recht hat, von seiner Mama dann gesehen zu werden. Und dann klingelt aber vielleicht doch immer das Telefon. Magst du das noch mal ein bisschen schildern, wie das in deinem Beruf ist?
Also ich fahre im Moment ganz gut damit, das einfach transparent zu machen, allen Seiten. Also ich meine, gut, mein Sohn versteht das noch nicht. Ich versuche es, aber ich denke, das wird jetzt bei ihm noch nicht so den Widerhall finden. Aber ich versuche auch, in meinem Fall sind es ja häufig Journalisten, mit denen ich Kontakt habe, denen das zu sagen. Also wenn die mich anrufen und es ist im Hintergrund ein bisschen lauter, oder ich bin draußen unterwegs, weil ich noch irgendwie spazieren oder auf dem Spielplatz oder so bin, dann gehe ich zwar ans Handy. So, klar, es passiert sicherlich auch mal, dass ich es dann nicht sofort sehe und zurückrufe, aber ich bin sozusagen trotzdem erreichbar, weil ich das sein muss. Und dann sage ich aber auch, ich bin jetzt hier gerade unterwegs und versuche zu kategorisieren, ist es jetzt wirklich eine so eilige Anfrage, die heute erledigt werden muss? Das passiert, das ist dann doof, dann muss ich mich kümmern, dass es irgendwie in die richtigen Bahnen kommt, dass ich mein Team nochmal informiere oder mich selber auf die Suche mache nach Informationen oder was auch immer gewünscht ist. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo ich dann sage, also ich bin jetzt gerade unterwegs, kann es bis morgen warten. Und ich meine, häufig wird es dann ja auch ganz irdisch und ganz menschlich, weil häufig die auf der anderen Seite, häufig sind es ehrlich gesagt Männer, also der Journalismusberuf ist immer noch sehr männlich geprägt und trotzdem würde ich jetzt behaupten, dass es in den allermeisten Fällen Verständnis gibt. Und das hilft ja dann auch. Also ich versuche es ein bisschen zu priorisieren und das irgendwie hinzukriegen, aber ich halte damit auch nicht hinterm Berg. Also ich würde mich sehr verstellen müssen, wenn ich jetzt nicht in Situationen sagen würde, nee, ich habe auch noch einen anderen Job, den ich machen muss. So, ich muss mich jetzt um mein Kind kümmern zum Beispiel. Oder können wir telefonieren, wenn mein Sohn im Bett ist? Also ich meine, ich habe ja den Vorteil, dass der so klein ist, dass der ja noch relativ früh ins Bett geht und dann erledige ich den Rest der Arbeit, wenn mein Sohn im Bett ist. Und ehrlicherweise, also ich kann jeden verstehen, der sagt ganz ehrlich, so stelle ich mir das Leben nicht vor, weil zur Wahrheit gehört natürlich in diesem Szenario, dass Platz für Hobbys oder so in meinem Leben halt also nicht mehr stattfindet. So, es geht halt zu Lasten meiner Freizeit. Ich habe halt die Arbeitswelt und ich habe meinen Sohn und für viel anderes ist kein Platz. Das muss man ja wollen. Also das muss man so entscheiden, dass man das so haben möchte. Und ich kann jeden aus ganz persönlichen Gründen nachvollziehen, der sagt, also so habe ich mir das nicht vorgestellt.
Jetzt hätte man natürlich auch sagen können, Man macht einfach eine andere Rollenverteilung. Also dein Mann reduziert, damit du in Vollzeit weiterarbeiten kannst. Ihr habt euch aber gegen diese Aufgabenteilung entschieden. Und man muss auch vielleicht auch nochmal mit Zahlen dazu sagen, dass Elternzeit von Männern häufig als Karrierenachteil wahrgenommen wird. Die Vermächtnisstudie 2023 zeigt aber in Zahlen, dass Männer meistens tatsächlich objektiv gar keinen beruflichen Nachteil dadurch erleiden. Und bei Frauen ist es so, dass es sogar positiver bewertet wird, wenn sie Elternzeit machen, was aber wieder auch ein Hinweis auf vorherrschende Rollenbilder ist. Also da heißt es dann, dass Frauen, die lange Elternzeit nehmen, als bessere Mütter gleichzeitig auch als bessere Mitarbeiterin oder Kollegin wahrgenommen werden. Und jetzt bist du ja auch Chefin. Vielleicht ist es ja in deinem Fall auch so, dass du dadurch mehr Verständnis für andere auch hast. Wird das in deinem Team oder in deiner Tätigkeit nach innen gesprochen dann auch relevant?
Ja, also ich habe ein sehr junges Team und es sind nur zwei weitere aus meinem Team überhaupt bisher Eltern und die anderen nicht. Und natürlich würde ich auch sagen, dass mein Verständnis den anderen gegenüber, die auch kleine Kinder haben, das sind in dem Fall auch Mitarbeiter, die auch recht kleine Kinder haben, dass das natürlich gewachsen ist. Das kann man sich vorher nicht so vorstellen, glaube ich, dass man wirklich immens durchgetaktet ist. Ich bin bei der Arbeit so durchgetaktet, dass ich wirklich jede Viertelstunde belege. Ich gucke, wie lange kann ich Mittagspause machen? Ich gucke auch manchmal, habe ich überhaupt Zeit für eine Mittagspause oder geht das nicht? In meiner Welt gibt es kurze Tage, an denen ich meinen Sohn abholen muss. Da mache ich meistens keine Mittagspause, weil ich einfach, die Kita macht halt zu. Ich muss ihn zu der Zeit abholen oder also wahrscheinlich könnte ich ihn noch eine halbe Stunde länger da lassen. Aber natürlich, also mein Tag ist von morgens bis abends durchgetaktet. Und das ist ein Leben. Ich bin selber auch erst mit 34 Mutter geworden. Ich kannte natürlich auch lange schon Arbeit vorher. Da war mir das egal, ob meine Arbeit bis 20 bis 21 Uhr geht. Da habe ich nicht drauf achten müssen. Da habe ich ganz anders gearbeitet. Das, klar, die Zeit vermisst man auch manchmal, diese Flexibilität, auch mal eine Kaffeepause einschieben zu können, um mit einer Kollegin einfach mal auch was anderes zu besprechen oder sagen zu können, ach, der Termin interessiert mich, da komme ich einfach mal mit, ist vielleicht nicht zwingend notwendig, aber das mache ich. So, das sind alles Sachen, die, glaube ich, Eltern, Müttern in dem Fall häufig dann einfach nicht mehr so offen stehen. Damit muss man halt leben. Und das habe ich auch erst festgestellt, als es dann soweit war. Und dieses Verständnis hoffe ich, dass ich das auch in mein Team transportieren kann, dass die auch merken, okay, ich weiß, wie ihr arbeiten müsst und was für Verpflichtungen ihr habt und dass ein Kind auch mal krank sein kann und man dann spontan zu Hause bleibt. Das ist so. Damit müssen halt alle klarkommen. Hier klappt das eigentlich ganz gut, auch ohne schlechtes Gewissen, hoffe ich, für alle Seiten. Was du angesprochen hast zum Thema Elternzeit, das ist schon immens. Also ich habe persönlich 11 Monate Elternzeit gemacht. Damit bin ich, glaube ich, im Durchschnitt in Deutschland weit unterdurchschnittlich. Das ist, ich glaube, Frauen machen irgendwie 14 bis 15 Monate im Durchschnitt und Männer eben 2. Und das hat sich ja auch in den letzten Jahren einfach sehr, sehr wenig verändert. Das muss man sagen, obwohl ja beim Elterngeld auch eine Reform stattgefunden hat vor ein paar Jahren, dass man nur, ich meine, es sind 14 Monate, bekommt man Geld, wenn der Vater 2 Monate Elternzeit macht, sonst sind es 12. Was ist passiert? Die meisten Väter nehmen genau diese 2 Monate, die es braucht, damit man die 14 Monate Elternzeit machen kann. Und häufig ist die Begründung halt eben, das geht bei meiner Arbeit nicht. Ich glaube, manchmal stimmt das. Ich habe auch schon in meinem persönlichen Umfeld erlebt, dass Männern ein schlechtes Gewissen gemacht wird, wenn sie länger in Elternzeit gehen. Aber als Frau bekommt man da ja interessanterweise dieses schlechte Gewissen eben nicht gemacht. Also es ist, wie du sagst, es hat mich nie jemand angesprochen, sondern mir wurde immer gesagt, ach krass, nach 11 Monaten schon zurück. Und der Sohn geht dann schon in die Kita, unter einem Jahr. Und da merkst du ja schon an der Formulierung, ja, ist offensichtlich etwas ungewöhnlich. In Berlin ist es gar nicht so ungewöhnlich, habe ich mir die Zahlen angeschaut. Wenn man es mit NRW oder auch mit Bayern vergleicht, ist sehr ungewöhnlich. Ja, also hängt auch ein bisschen davon ab, wo man sich in welchem Bundesland man unterwegs ist.
Jetzt haben wir über die Elternzeit gerade gesprochen. Teilzeit ist ja ein anderes Thema und da ja auch die sogenannte Teilzeitfalle. von denen vor allem eben Frauen betroffen sind. Also die Zahlen zeigen ja auch da wieder ganz deutlich, nach der Geburt des ersten Kindes reduziert sich die Arbeitszeit bei Frauen signifikant und bei Männern bleibt sie entweder gleich oder sie steigt im Zweifel sogar noch. Und das wird ja auch als Teilzeit Falle wirklich bezeichnet, weil es natürlich Auswirkungen auch auf Rentenansprüche hat. Und wenn man auf die Gründe guckt, dann sieht man eben, dass Frauen häufig schon vorher geringer verdient haben und dann automatisch, wenn man so will, den größeren Anteil der Sorgearbeit übernehmen, durch die Reduzierung dann umso selbstverständlicher. Daraus entsteht, oder besser gesagt, dieses, sie haben vorher weniger verdient, hat viel auch mit dem Gender Pay Gap zu tun, also dass Frauen überproportional häufiger in schlechter bezahlten Positionen unterwegs sind. Aber wir haben ja auch ein paar strukturelle steuerliche Gründe, also finanzielle Fehlanreize beispielsweise für die Ausweitung weiblicher Erwerbstätigkeit. Wir haben den massiven Mangel an verlässlichen Kinderbetreuungsplätzen. Weiß ich gar nicht, wie das in Berlin ist. Vielleicht kannst du da gleich auch noch mal was dazu sagen. Und wie trifft das jetzt auf euch zu, beziehungsweise wie war da die Diskussion vorher, weil ihr euch ja dann entschieden habt, beide Vollzeit weiterzuarbeiten? Wie du selber gesagt hast, mit 6% in Deutschland wirklich das Modell, was die wenigsten Eltern im Kleinkindalter oder im Babyalter entscheiden.
Ja, also ich habe so meine Probleme mit dem Begriff Teilzeitfalle, weil das immer ein bisschen klingt, als wären Frauen ein bisschen naiv und würden da so völlig aus Versehen reintappen. Ne? Also ich finde eine Falle, da stelle ich mir mal so eine Mausefalle vor und dann schnappt die zu und das ist total gemein und dann auch Mist und dann hat es die Frau getroffen. Ja. Es ist ja wirklich ein systemisches Problem und ich glaube, es wird eher ein Schuh draus, wenn man es anders diskutiert, als es jetzt passiert ist, als zum Beispiel Lars Klingbeil, Bundesfinanzminister, das in der in seiner Bertelsmann-Rede, die ja viel Beachtung gefunden hat, angesprochen hat. Ich finde diese Teilzeitfalle, das klingt wahnsinnig defizitär. Also immer, als müssten Frauen irgendwie noch mehr leisten. Und so ist es ja auch angekommen bei Frauen. Ja, sie haben sich, also weite Teile haben sich auch, denke ich, zu Recht darüber aufgeregt, dass man ihnen jetzt quasi in der Wortwahl gesagt hat, sie müssten noch mehr machen, wo sie halt, wie du sagst, zu Hause mehr übernehmen, sie machen mehr Sorgearbeit, sie tragen mehr Mental Load und sie arbeiten, aber sie arbeiten halt häufig in Teilzeit und häufig auch mit wenig Stunden. Viel besser wäre doch zu sagen, wir haben in Deutschland schon seit Jahren, fast Jahrzehnten, ich meine, es ist so seit den 80er, 90ern, hat sich umgedreht, dass Frauen die besseren Abschlüsse machen. Sie machen häufiger Abitur, sie schließen häufiger ein Studium ab und sie machen auch die besseren Abschlüsse. Und dann gibt es einen massiven Knick, wenn sie Kinder bekommen und der kommt auch immer später, weil Frauen später Mütter werden, was ja auch seine Gründe hat. In den 70er Jahren war man im Schnitt irgendwie 24, habe ich gesehen, und heute ist man 30. Da war ich ja mit 34 jetzt auch noch drüber. So, da ist man natürlich aber schon in der Lebensphase. Man hat schon gearbeitet, man hat die ersten Karriereschritte gemacht. Man hat ein gutes Studium damals abgeschlossen. Und trotzdem ist man dann diejenige, die eben mehr zu Hause bleibt. Ehrlich gesagt, manchmal kann ich das nicht ganz nachvollziehen und würde trotzdem, also die persönliche Entscheidung dann nicht ganz nachvollziehen, weil ich auch für mich gedacht habe, ich habe viel gearbeitet, ich habe viel dafür gemacht, da zu sein, wo ich jetzt bin. Ich habe damals ein Studium abgeschlossen und mir wäre das zu schade. Und damit meine ich nicht, dass ich nicht gerne Zeit mit meinem Sohn verbringe oder niemanden verstehe, der sagt, ich priorisiere die Familie. Aber faktisch ist es doch auch so, dass man sich das häufig gar nicht leisten kann, das noch so zu entscheiden. Weil wir haben zwar Regeln, nach denen unser System funktioniert, das Ehegattensplitting ist ja nur eines davon, die kommen aus den 50ern. Aber die Gesellschaft hat sich grundlegend geändert. Dass dieses Einverdienermodell ist ja schon vor 20, 30 Jahren an sein Ende gekommen. Und heute in einer Lebenssituation mit steigenden Preisen und so ist es überhaupt gar nicht mehr möglich. Trotzdem funktioniert das System aber noch so, als wäre es möglich. Und wenn wir uns anschauen, wie viel wir irgendwann mal an Rente bekommen werden in unserer Generation, dann ist es fast fahrlässig, immer in Teilzeit zu arbeiten. Das wird am Ende, kann das sehr, sehr bitter werden. Und ich versuche in meinem Umfeld dafür mindestens zu sensibilisieren. Es geht einem nichts an, wie das andere entscheiden. Aber es ist letztendlich ist es eine, glaube ich, schwierige Entscheidung. Und damit werbe ich nicht dafür, das so zu machen, wie ich das mache, und sich die Vollzeit hier um oder noch mehr um die Ohren zu hauen. Das muss ja niemand machen. Aber ich glaube, man muss sich schon einmal ehrlich hinsetzen und sagen, okay, das System bevorteilt diejenigen im Ehegattensplitting jetzt beispielsweise, wo, also man hat jedem, der Vorteil ist höher, wenn das je ungleiche das Einkommen ist, so. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das lohnt sich, weil der Mann häufig in der Beziehung so viel mehr verdient als die Frau. Und es lohnt sich immer mehr, je weniger Stunden sie arbeitet. Und das ist ein System, das seit den 50ern in der Form nicht angepasst wurde. Aber auf die heutige Zeit passt das nicht mehr und es zahlt sich nach hinten raus nicht aus. Und es wäre gut, es nicht aus diesem Defizit heraus zu argumentieren, ich spare Steuern, weil mein Mann derjenige ist, der mehr verdient. Da kann man ja dann auch erstmal fragen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, wenn die Frau eigentlich die ist, die mindestens genauso einen guten Bildungsabschluss gemacht hat, auch studiert hat, warum ist es überhaupt so? Aber wenn man das einmal ausklammert, ich würde mir wünschen, dass mehr Frauen das so sehen, wie viel könnte ich verdienen? Ich bin gut ausgebildet, ich habe Arbeitserfahrung und ja, ich bin jetzt Mutter geworden und habe auch den Anspruch, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Aber ich könnte auch vielleicht noch 5 oder 10 Stunden mehr arbeiten, um also Freiheit zu sein. Also das gibt einem Freiheit, das gibt einem Selbstständigkeit, das erhöht die eigene Rente, es macht einen unabhängig. Und ich würde das nicht aus diesem Defizit, sondern aus dem Potenzial, was uns auch gesamtgesellschaftlich, gesamtwirtschaftlich durch die Lappen geht. Das wäre also, glaube ich, sehr viel hilfreicher, das so zu diskutieren.
Jetzt sind wir der politische Pausenpodcast, deswegen würde ich gerne die Politik auch nochmal mit reinnehmen, die ja als Regelsetzer da vielleicht auch gehörig mitbestimmt. Ursula von der Leyen damals hat als konservative Politikerin, muss man sagen, ja das Elterngeld maßgeblich mit vorangetrieben und damals aus den eigenen Reihen, gerade auch männlicherseits, ja sehr viel Gegenwind bekommen, so wie ich es medial wahrgenommen habe. Es gibt ja auch die Sichtweise der Männer. Was glaubst du denn, wie die dazu stehen? Also meine Wahrnehmung, auch wieder nur anekdotisch, ist, Männer möchten eigentlich gerne mehr Zeit auch mit der Familie verbringen. Deswegen, wir sprechen die ganze Zeit davon, was es mit Frauen macht. Aber ist das eigentlich auch noch der Blick der Männer darauf, dass sie wie selbstverständlich Vollzeit arbeiten und dieses Male Breadwinner Modell, also das männliche Alleinernährer Modell, was es so aus den 50er Jahren, wie du sagst, in Deutschland gibt, was es so in anderen Ländern, in vielen anderen Ländern ja nicht gibt, oder wo es anders ist, von vornherein schon. Und wenn du sagst, wir haben uns da gesellschaftlich verändert, wie blicken die Männer darauf?
Also ich merke es auch in meinem Umfeld, aber ich habe auch Zahlen gefunden, die das unterstützen, was du gerade gesagt hast. Es ist durchaus so, dass Männer gerne mehr Zeit für die Familie haben wollen, dass sie gar nicht unbedingt alle Vollzeit arbeiten wollen. Und das ist ja auch, was macht, also das ist ja auch ein immenser Druck, der auf Männern lastet. Das muss man ja andersrum auch sehen. Also eine fairere Aufteilung im Sinne von beide arbeiten vielleicht vollzeitnah oder ne, so zwischen 30 und 35 Stunden. Ich meine, ich habe da auch schon mal zu gelesen, dass das eigentlich sozusagen ein Modell ist, was viele Familien gut finden. Und ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, also das Ehegattensplitting, um da noch mal ganz kurz zurückzukommen, bevorteilt ja auch diejenigen, die einfach verheiratet sind, ja? Also es bevorteilt ja eben nicht Familien. So, es ist völlig egal, ob ich im Ehegattensplitting, ob ich Kinder habe oder nicht. Und zum Beispiel haben wir in Deutschland, wie in anderen europäischen Ländern auch, ja sehr, sehr viele Alleinerziehende, von denen der Hauptteil, 85%, meine ich, Frauen sind. Die werden auch nicht durchs Ehegattensplitting bevorteilt. Also es ist keine familienpolitische Maßnahme. Eine echte familienpolitische Maßnahme wäre da anzusetzen, wo Kinder sind. Also gibt ja diese Ideen Familiensplitting und so weiter. Und ich glaube schon, dass der Rückhalt, und das hat sich vielleicht auch verändert, seit ich meine, Ursula von der Leyen hat das Mitte, Anfang der 2000er Jahre, müsste das ja ungefähr gewesen sein. Jetzt komme ich ins Schwimmen, wann genau das war. Also das Elterngeld existiert, glaube ich, so 20 Jahre ungefähr. So, ich glaube, seitdem hat sich viel getan. Ich erlebe das in meinem Umfeld. Jetzt könnte man sagen, gut, ich lebe in Berlin in einem relativ progressiven Umfeld. Aber auch wenn ich diesen Bias rausrechne, sehe ich das durchaus, auch in meiner niedersächsischen Heimat, dass es da ein Umdenken gibt. Und ich würde, also ich glaube, auch da ist doch vielleicht ganz gut, da der neuen Generation ein bisschen mehr zuzutrauen.
Was wären denn so politische Maßnahmen, die wirklich helfen würden? Wir sehen ja jetzt gerade auch politisch bei den extrem rechten Parteien, dass wir da ja eigentlich den Wunsch artikuliert sehen, zurück in die Vergangenheit, Frauen zurück an den Herd, ganz traditionelle Rollenverteilung. Das wird schon sehr stark postuliert und es gibt ja auch Frauen, die sich dieser Bewegung anschließen und das groß machen. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass Mitteparteien gerade das Sagen haben und dass das auch erstmal so bleiben wird, was würdest du dir von denen wünschen?
Ich glaube beispielsweise, dass man beim Elterngeld durchaus noch mal über eine Reform nachdenken kann. Also zum einen ist das Elterngeld seit, ich glaube, seit seiner Einführung nicht angepasst worden. Also es sind immer noch maximal 1.800 Euro. Das ist in heutigen Zeiten mit Mieten in Großstädten und so weiter nicht allzu viel. Neulich hatten wir die Diskussion darum, ob da eingespart werden soll. Das halte ich für das wirklich völlig falsche Signal. Es gibt die niedrigste Geburtenrate seit 1946 und das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen, warum das so ist. Und natürlich sind da steigende Mieten, insbesondere in Großstädten, diese Anforderungen, die den Frauen und auch Männern ausgesetzt sind. Das sind fehlende Kita-Plätze. Ich habe mir auch in Vorbereitung angeschaut, in Berlin haben wir mittlerweile ein Überangebot an Kita-Plätzen, rein rechnerisch. Das heißt, das bedeutet nicht, dass jeder in seinem Wohnumfeld sofort einen Kita-Platz findet, aber theoretisch haben wir mehr Kita-Plätze, als es Kinder gerade gibt. Das ist für Menschen wie mich, die einen Kita-Platz gesucht haben, schön, weil muss man nicht so lange suchen. Gesamtgesellschaftlich natürlich eigentlich katastrophal. Also nicht, dass es genug Plätze gibt, sondern dass es nicht genug Kinder gibt. Das meine ich natürlich. Aber in NRW beispielsweise fehlen ja Zehntausende Kita-Plätze. Also das ist ja auch bundesweit sehr unterschiedlich. Klar, ich glaube, da sind massive Investitionen in Kita- und Kindergarteninfrastruktur also dringend notwendig. Eine Reform des Elterngeldes, nicht nur was die Höhe anbetrifft, sondern vielleicht auch kann man noch mal schauen, wie man Väter in mehr Elternzeitmonate kriegt. Ja, das ist ja durchaus möglich. Also Schweden beispielsweise zahlt nur die volle Höhe des Elterngeldes, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn der Vater so und so 4 Monate nimmt. Und das sind da eben nicht nur zwei. Und das Ergebnis ist, dass Männer und Frauen fast gleich viele Elternzeitmonate nehmen. Das ist ja theoretisch alles möglich, wenn man die richtigen Anreize schafft.
Du warst ein Jahr auch Referentin für Gleichstellungspolitik, also auch wirklich mitten tief drin in diesen Fragen. Jetzt hast du gesagt, Berlin ist dann noch mal ein bisschen anders als der Rest der Republik. Aber wie weit, wenn du sagen solltest, diese Spreizung zwischen persönlicher Entscheidung und Anreizsetzung oder sogar Regelsetzung durch die Politik, würdest du sagen, was ist sozusagen dominanter? Dafür, dass sich was verändert oder vielleicht auch verbessert.
Ich glaube, oft sind, also es sind die Rahmenbedingungen, die es gibt, aber ich erlebe jetzt zumindest in meinem Umfeld und kenne darüber auch keine Zahlen, dass jemand sagt, also würde sich das ändern, würden Frauen in Deutschland wieder mehr Kinder bekommen. Das gibt es sicherlich nicht. Ich glaube, ein großer Treiber ist auch die Sorge, was gerade weltweit passiert. Also man merkt ja auch einfach, dass Menschen sich Gedanken machen, dass sie Angst vor Arbeitsplatzverlust haben, dass sie in einer Dreizimmerwohnung wohnen, wo es vielleicht mit einem Kind noch gut funktioniert, aber dann mit einem zweiten nicht mehr. Das sind durchaus Sachen, die ich in meinem Umfeld auch erlebe, dass es an solchen Fragen, manchmal ganz praktischer Natur, manchmal sehr globaler Natur, irgendwie scheitert und es leider nicht diesen einen Hebel gibt, um das zu verändern. Aber ich würde trotzdem auch sagen, dass es durchaus Hebel gibt, also beispielsweise Einführung Familiensplitting oder eben auch nochmal am Elterngeld ein bisschen zu schrauben, die es zumindest erleichtern würden. Und dann kann man ja auch schauen. Also in Berlin ist da ein bisschen tatsächlich so eine Insel der Glückseligen. Wir haben hier eine kostenfreie Kita. Das ist eine politische Entscheidung, die jedes Bundesland treffen kann. Das ist mit Sicherheit eine teure Entscheidung. Aber das haben halt nicht alle Bundesländer. Trotzdem sieht man, dass die Frauenerwerbsquote in Berlin zwar höher ist, aber auch nicht signifikant höher ist als in anderen Bundesländern. Heißt, offensichtlich ist das auch nicht der einzige Hebel, dass es hier Kita-Plätze und ein gutes Betreuungs-Ganztagsangebot gibt. Es ist eben dann doch nicht die einzige Lösung, aber mit Sicherheit ein Faktor, der es Familien etwas einfacher macht, diese Entscheidung zu treffen oder Frauen diese Entscheidung einfacher macht, wenn man es denn möchte. Also ich kenne natürlich auch immer mehr Frauen und das ist natürlich auch völlig legitim, die sagen, ich kann mir das einfach auch gar nicht vorstellen.
Wir haben die Folge Spannungsfeld Beruf Familie genannt und ich glaube, es ist deutlich geworden, warum wir uns für diesen Begriff des Spannungsfeldes entschieden haben. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einsichten und das Gespräch, Lisa Frerichs.
Sehr gerne, Dankeschön.